Mein Leben wäre, wenn ich ihn nicht kennengelernt hätte, komplett anders verlaufen.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf Sky Sport Austria. Herzlich willkommen im ältesten Riesenrad der Welt, nämlich im Wiener Riesenrad, wo wir heute mit einem Mann sprechen, der in den letzten Jahrzehnten bis heute die österreichische Tenniswelt maßgeblich mitgeprägt hat. Und er kann jetzt einen neuen Punkt auf seiner Vita hinzufügen, nämlich ist er Sky-Tennisexperte. Es freut mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Günther Fresnik.
Ich freue mich. Danke für die Einladung.
Günther, wir zwei dürfen per Du sein, weil gerne, du unser Sky-Experte bist.
Ja.
Freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben einen wunderschönen Ausblick über Wien bei tollem Wetter, sogar mit Sonnenhut heute unterwegs. Bleibt der oben? Ist das Teil des Looks?
Ich sage, die Deppert machen wir es gern warm am Schädel, aber ich werde runternehmen, sonst schimpft die Mama mit mir.
Ein Mann mit guten Manieren, so wie es sich gehört in Wien.
Und um Anleitung von der Mama geht's noch.
Du bist aus dem 23. Bezirk, also du kommst aus der Wiener Umgebung, beziehungsweise du kommst aus Wien. Was bedeutet Wien für dich?
Für mich ist Wien einfach meine Heimatstadt. Ich bin berufsbedingt sehr, sehr viel unterwegs gewesen und kann nach so vielen schönen Städten, die ich bereist habe, mit ruhigem Gewissen sagen, dass für mich Wien trotzdem einsame Spitze ist.
Günther, ich habe vorher schon erwähnt, du hast österreichisches Tennis mitgeprägt, mit aufgebaut in den letzten Jahrzehnten, hast jetzt die Seiten gewechselt, möchte ich fast sagen, bist jetzt Experte, wirst einordnen, was die Tennisspieler und Spielerinnen so machen. Und du hast in einem Interview auch schon gesagt, dass du manchen Blödsinn, der im Tennis erzählt wird, auf dieser Seite der Experten nicht mehr anhören möchtest. Wie wirst du es denn anders anlegen als andere Experten?
Ich habe einen anderen Zugang zu dem Sport. Ich bin natürlich jetzt ein Dinosaurier. Ich mache das jetzt seit bald 40 Jahren. Nächstes Jahr werden das 40 Jahre. Kann mit ruhigem Gewissen sagen, dass ich da mehr oder weniger alle großen Spieler der vergangenen 20, 30 Jahre persönlich gut kennengelernt habe. Ich habe die Trainer kennengelernt, Turnierdirektoren. Allen voran sage ich immer den Jon Dirac und der mir dann die Möglichkeit damals gegeben hat, mit Boris zu arbeiten. Und das sind dann halt schon Lehrmeister, von denen ich dann behaupten kann, dass deren Wissen und deren Meinung für mich weitaus mehr zählt als das, was ich da teilweise momentan in Zeitungen und lese und im Fernsehen hören sehe.
Deine erste Station werden die US Open sein, wo du mit dabei sein darfst. Vielleicht magst du uns deine Expertise da schon ein bisschen mitgeben. Traust du einem Österreicher den Einzug in den Hauptbewerb zu oder wird sich alles um Lili Tager drehen?
Momentan dreht sich allein schon altersbedingt und aufgrund ihrer jüngsten Erfolge alles um die Lili Tager und das zu Recht. Ja, bei den Herren, ich nehme an, dass der Ofner, Rodionov, Neumeier und Schwärzler Qualifikation spielen werden. Grundsätzlich ein Ofner so und so. Rodionov hat es auch schon bewiesen. Schwärzler und Neumeier wird man sehen, ob die schon so weit sind, dass sie sich für so ein Turnier qualifizieren, wenngleich das immer die leichtesten Qualifikationen sind, weil er da kein Spiel aus den ersten 100 mitspielt. Aber Grand Slam-Turniere, New York um die Jahreszeit hat schon seine Tücken, aber zutrauen ist natürlich einer.
Eine Sache noch, um gleich zu einem Markenzeichen, sage ich jetzt mal fast von dir zu kommen. Du hast ja einige Spieler mit der einhändigen Rückhand trainiert,
ja.
Unter anderem Skov, Becker, LeConte Team. Ist es für dich schön zu sehen, dass Lili Tager jetzt auch einhändig spielt?
Für mich ist es sehr schön. Für mich ist es sicherlich die ästhetischere Variante. Ja, heutzutage wird halt auf Ästhetik noch nicht so viel Wert gelegt wie auf den Erfolg. Und aufgrund der Tatsache, dass die Spieler und Spielerinnen heutzutage schon mit 3, 4, 5 Jahren intensiv zu trainieren beginnen, ist es gar nicht möglich, dass sie das mit einer Hand machen. Und schön, dass sich aber nach wie vor Leute so wie die Tager da mit der einhändigen Rückhand durchsetzen.
Es gibt so viel über dich zu erzählen, Günther, und über deine Geschichte. Ganz ein toller Lebensweg, über den wir heute sprechen wollen und auf den wir auch zurückblicken wollen. Und wenn wir hier über Wien blicken, du hast vorher gerade gesagt, ist dein Zuhause, ist die Frage, wenn wir da so drüber schauen, siehst du den Ort, an dem deine Karriere als Trainer seinen Start genommen hat?
Definitiv war die Südstadt. Ja, ich bin in Berchtesdorf aufgewachsen, in Mödling in die Schule gegangen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr leidenschaftliche Professoren. Da gab es allerdings nicht einmal nur um den Sport gegangen, sondern auch in allen anderen Bereichen. Und das ist etwas, was dich dann halt natürlich auch für einen Beruf als Trainer entsprechend prägt, was am Elternhaus kommen, wo auch also langweilig in der Gegend herumsitzen, als bei meinen Eltern mal nicht gehen. Da ist auch immer eingefordert worden, wenn du was machst, machst du es gescheit oder gar nicht. Begonnen hat es mit der Schule, meine Eltern waren Ärzte, da war irgendwie quasi schon vorgezeichnet, dass man dann selber mal Medizin studiert. Habe ich dann noch ein paar Semester gemacht. Und so hat sich das in der Südstadt eigentlich dann ergeben. Ich habe dann einen ausgezeichneten Trainer gehabt, der hat Eugen Gressel, das betone ich immer, quasi mein gesamtes technisches Know-how und Wissen habe ich mal bei dem einerseits schon vorgekaut gekriegt, andererseits genug Gelegenheit gehabt, das dort selber auszuprobieren.
Und hast ja gerade auch erwähnt, du hast Medizin eigentlich studiert. Waren deine Eltern enttäuscht, als du dann gesagt hast, du möchtest dich voll auf Tennis fokussieren?
Damals habe ich steuerliche Schwierigkeiten zurückgekriegt, weil ich neben dem Studium als Trainer mehr Geld verdient habe als hauptberuflicher Trainer. Die haben mich dann bei der Steuer angezeigt und dann ist einmal in der Tennishalle die Finanzpolizei gestanden und habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Trotteln und ich gehe jetzt ins Ausland, habe die Möglichkeit gehabt, mit dem Horstl da zu trainieren, bin mit dem damals nach Südamerika geflogen und dann eigentlich hängen geblieben. Dann habe ich gesagt, okay, ich nehme eine Karenz auf der Uni und glücklicherweise oder unglücklicherweise für ein Medizinstudium war das dann ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr mit dem Horstl und dann bin ich in der Branche geblieben. Mein Vater hat so wie immer gesagt, mir ist egal, was du machst, erst hat er gewusst, was ich verdiene. Da habe ich gesagt, du verdienst mittlerweile schon mehr als ich als Arzt. Und wenn dir das einen Spaß macht, du machst das gut, dann mach das. Also die Unterstützung von den Eltern war eigentlich in jeder Richtung immer da.
Was würdest du sagen, war der Grund oder der Punkt, wo du gemerkt hast, ich habe die richtigen Eigenschaften, ein Top-Trainer zu werden?
Mein Vorteil war sicherlich die akademische Ausbildung. Ich weiß, wie man sich Dinge aneignet. Wo geht man hin, wen fragt man oder was liest man, damit man weiß, was für Problemlösungen notwendig ist. Und das zweite Glück war, dass ich halt dann einen Trainer oder der Jon war damals schon Manager, dass solche Leute mir Gefallen gefunden haben, weil ich wahrscheinlich ein bisschen anderen Zugang gehabt habe als Leute, die jetzt ausschließlich vom Tennis kommen.
Und die Härte, für die du auch bekannt bist, woher kommt die?
Die kommt dann schon ein bisschen... ist einfach ein Gebot der Notwendigkeit, weil wenn du siehst, wie andere Leute ihre Ziele erreichen, und das würde ich jetzt gar nicht auf den Sport beschränken, sondern wenn da jemand nicht eine gewisse Verträglichkeit hat, mit Druck umzugehen, sowohl physischer als auch psychischer, wird er nicht in keinem Bereich außergewöhnliche Leistungen erbringen können. Und wenn du Profis trainierst, hast du eigentlich nur eine Aufgabe, das ist, dass die halt erfolgreicher werden als ohne dich.
Du hast tolle Persönlichkeiten trainiert, ganz, ganz, ganz viele große, wie eben Horst Goff, Boris Becker, Henri Leconte, Gael Monfils, Dominic Thiem. Was haben die ganz Großen alle gemeinsam gehabt, mit denen du gearbeitet hast?
Die waren sicherlich von ihrer Tätigkeit besessen über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Die kommen alle eigentlich aus sportorientierten Familien. Da war sehr früh klar, dass man also auf eine gute sportliche Ausbildung viel Wert legt. Also der Dominik ist natürlich aus österreichischer Sicht immer das Paradebeispiel, auch wenn die Zusammenarbeit aus meiner Sicht unschön geendet hat. Aber das sage ich auch bis heute, weil ich mich mit den Eltern jetzt nicht mehr gut verstehe. Die waren für mich einfach die Grundvoraussetzung, dass der Bursche so erfolgreich geworden ist.
Aber in denen, mit denen du eben trainiert hast, hast du was gesehen? Wir haben vorher gerade über Horst Goff gesprochen. Das war eben der erste lange Weg, den du begleitet hast. Hätte ja eigentlich nur kurz sein sollen am Anfang, eine kurze Begleitung nach Südamerika. Horst Goff ist ja leider schon verstorben. Und du hast ihn bezeichnet als deinen kleinen Bruder. Also er war eigentlich mehr für dich als nur ein Schützlinger, den du gecoacht hast. Wie erinnerst du dich an die Zeit mit ihm und an ihn als Menschen zurück?
Mein Leben wäre, wenn ich ihn nicht kennengelernt hätte, komplett anders verlaufen. Den Horst habe ich kennengelernt, da war er 14 oder 15 Jahre. Er ist in die Südstadt gekommen, ich weiß genau, da hinten auf den beiden Halbplätzen habe ich für den Gressleugen Stunden gespielt. Und da ist einer vorbeigekommen und hat gesagt, ob ich noch mit ihm spielen will. Und ich sage zu ihm, bist du Fußballer? Ich sage dann, warum bin ich Tennisspieler? Weil es kommen mit drei verschiedenen Schlägern, also verschiedene Marken sogar, Quanta, Puma Hose und Adidas Leiberl und irgendwelche Socken. Und dann habe ich gedacht, okay, Burli, ich spiele ein bisschen mit dir. Dann hat mich der fürchterlich abgezogen. Und damals ist so ein Nahverhältnis entstanden, weil der war halt mit 14, 15 Jahren dort allein im Internat. Dann war es so, dass er sich fehlverhalten hat bei irgendwelchen Turnieren im Ausland. Und der Stan Frenker, der für ihn damals verantwortlich war, hat ihm gesagt, also er wird jetzt vom Verband eliminiert und kann wieder zu ausfahren. Und ich habe mich damals für ihn eingesetzt, weil ich gesagt habe, du Stan, das ist ein Fehler, weil das ist aus meiner Sicht der beste Spieler da und definitiv jemand, der das Potenzial für die ersten 100 hat. Und der Stan hat sich dann erweichen lassen, sicherlich nicht nur wegen meiner Intervention, sondern halt, weil ihm das auch bewusst war und den hat ja jeder mögen, eigentlich auch die Trainer. Dann haben sie ihn zurückgeholt, dann ist der Horstl Orange Bowl Sieger geworden. Also das ist das größte Jugendturnier in Amerika damals gewesen, noch mit einem höheren Stellenwert als heute. Danach hat es auch der Dominik gewonnen. Also das ist schon ein gewisser Qualitätsbeweis für einen jungen Spieler. Und er ist dann altersbedingt oder weil er zeitlang noch wenig gewonnen hat, da war er dann nicht mehr mit Stan Frenker, sondern mit Jan Kukol unterwegs, hat sich verletzt. Dann haben sie ihn beim Verband rausgeschmissen und er hat mich gefragt, ob ich ihm über die Sommermonate, über die Verletzung auskuriert, helfen kann. Und dann sind wir für eineinhalb Monate nach Südamerika geflogen. Und ja, im Endeffekt natürlich Blut geleckt, wenn es so eine Leidenschaft für einen Sport entwickelt, wenn es als Trainer ist, ist dann das Bedürfnis, mehr und mehr zu erreichen.
Ich habe schon einige Namen erwähnt, die du gecoacht hast. Boris Becker, einer von den Großen. Mit ihm hast du ein Jahr lang zusammengearbeitet, dann hat die Zusammenarbeit geendet. Warum ist das nicht über längere Zeit hinausgegangen?
Das wäre mir nicht möglich gewesen, dass ich gegen meine Prinzipien überzeugen was mache, nur weil mich jemand bezahlt. Und das war damals der Hauptgrund. Er hat das auch gar nicht für möglich gehalten, dass ich aufhöre. Okay. Er hat mich damals in dem letzten Gespräch, danach natürlich wieder viele Gespräche, ich bin ja mit dem heute gut, ich habe mich damals auch jetzt nicht mit ihm gestritten, aber hat dann die letzte Frage, was zahle ich dir nicht genug Geld? Und auf das war ich dann halt komplett allergisch. Da hätte ich lieber, meine Mutter gesagt, bevor es irgendwo zu Kreuz geht, ich gehe jetzt lieber Steiner klopfen. Und die blöde Eigenschaft habe ich von meiner Mama übernommen.
Wenn wir jetzt aber über Skoff und Becker beispielsweise sprechen, dann kommt ja heraus, dass du mit beiden irgendwann auseinandergegangen bist. Du selbst sagst ja auch über dich in Interviews, dass du manchmal nicht so einfach zu handeln bist vielleicht. Woran liegt das? Bist du so ein Typ, der dann einfach zu seiner Meinung auch stehen möchte? Würdest du da jetzt rückblickend betrachtet vielleicht was anders machen?
Ich würde sicherlich gewisse Dinge anders machen. Wäre ein Trottel, wenn ich in den letzten 40 Jahren nichts dazugelernt hätte. Aber die Tatsache, dass man für Dinge einsteht, von denen man überzeugt ist, ist für mich schon also eine Eigenschaft, die jetzt nicht nur unter Trainern, unter Sportlern verloren gegangen ist, sondern grundsätzlich. Und das sind Sachen, die so möchte ich nicht werken.
Also lieber Ungustl als everybody's darling, oder?
Ungustl, ja. Ich sage also, wenn heutzutage ist es politisch korrekt sein, wenn unter dem politisch korrekt sein die Wahrheit oder auch die Verfälschung von Tatsachen zustande kommen würde, dann möchte ich damit nichts zu tun haben.
Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, welche Dinge würdest du verändern? Was würdest du anders machen?
Ich habe damals nicht verstanden, warum der Boris nicht imstande war, so zu trainieren, wie ich das für richtig gehalten habe. Aufgrund der Tatsache des geringen Altersunterschiedes hast du dann oft auch ein gewisses Konkurrenzverhältnis. Ja. Du willst beweisen, dass du was besonders gut kannst oder besser. Aber Trennungen sind ja nie ganz reibungslos, nun ja nicht. Aber die Tatsache, dass er damals immer die Beziehung damals mit seiner ersten Frau hatte, dann äußerst dich halt drüber. Und ich sage, du, pass auf, mir ist es nicht wichtig, dass du jetzt mit deiner Frau jetzt noch ein paar Tage auf Urlaub fährst oder das Privatleben forcierst, sondern wir müssen trainieren.
Also du hast sozusagen zum Privatleben dann auch deinen Senf dazugegeben und das hat ihm dann auch nicht ganz gepasst wahrscheinlich.
Zu Recht, also das ist immer so, weil das ist bei einem Einzelsportler untrennbar miteinander verbunden. In einer Mannschaft hätte er die Möglichkeit, dass ich den Spieler rausstelle. Im Tennis, wenn du mit anderen, in einem Einzelsportler, wenn du mit einem Sportler trainierst, kann sich nur selber austauschen. Weil der kann immer weiterspielen ohne dich. Ich ohne Trainer bin nix und nimmer.
Der Weg von dir und Dominik Thiem ist dein bekanntester Weg, den du als Trainer auch gemacht hast. Hast auch ein Buch drüber geschrieben mit der Dominik Thiem-Methode. Auch diese Zusammenarbeit hat dann geendet, unschön. Welchen Platz hat der Weg gemeinsam mit Dominik in deinem Herzen?
Unglaublich. Für mich ist es das Schönste, die schönste Trainertätigkeit, erstens über einen sehr langen Zeitraum, 15, 16, 17 Jahre. Beginnen dieser Unterschied, ob du schon an so einem halbfertig oder fertigen Spieler übernimmst und die Fähigkeiten von dem verwaltest. Im Gegensatz zur wirklichen Ausbildung von einem Spieler. Ich habe das immer verglichen mit einem Baumeister und Architekten, der ein Haus plant und hinstellt. Halte ich für wesentlich schöner und befriedigender. Oder nachher bist dann halt dort quasi Hausmeister und kümmerst dich dann, dass das Haus gut im Schuss bleibt. Auch wichtig, aber komplett andere Tätigkeit. Mir taugt die erste Tätigkeit mehr und die Möglichkeit war beim Dominik einfach da und ist perfekt aufgegangen.
Und rückblickend auf diesen Weg, auf diesen gemeinsamen Weg, gibt es da etwas, was du heute anders machen würdest?
Würde ich auch wieder Dinge anders machen, natürlich. Das ist, wenn man die Züge zu stark anzieht und zu sehr an der Hand hat und der Umgebung wenig Freiraum gibt, sich auch einzubringen. Ich habe das nicht einmal erkannt, weil mir ist es vollkommen wurscht, wer da die Zügel in der Hand hat. Hauptsache das Pferd rennt richtig und die Karriere verläuft erfolgreich. Es ist ja unüblich, dass...
Aber ist es nicht auch wichtig, dass es einem Menschen gut geht?
Ich sage ja, Sportler sind in erster Linie vom Erfolg, ihr Wohlbefinden in erster Linie vom Erfolg abhängig. Ja, und meine Aufgabe als Trainer ist jetzt nicht, sich jetzt in erster Linie auf jeden Fall, in erster Linie um das Wohlbefinden zu kümmern. Aber es ist eine Voraussetzung, sportlich erfolgreich zu sein. Wenn du einen Spieler hast, der jetzt menschlich sich schlecht fühlt, also persönlich schlecht fühlt, Schwierigkeiten, das wird immer besprochen, deswegen haben wir vorher auch gesagt, dass die private Seite immer ein Thema ist. Langfristig geht es darum, dafür wird man engagiert und bezahlt, dass man denen also den sportlichen Erfolg ermöglicht, den er sich erwartet.
Und war das dann auch am Ende, würdest du sagen, jetzt der Grund des Scheiterns, dass es dann einfach zu viel war?
Nach 16, 17 Jahren, muss ich sagen, ich persönlich habe das nicht gemerkt, dass ich da was abgenüsst hätte. Ich habe das auch immer so gehandhabt, dass man jetzt nicht immer auf dem Spieler drauf sitzt, sondern dass da andere Trainer, Touring-Coaches mit ihm auf Turniere fahren. Der Grund, dass es dann doch in die Brüche gegangen ist, suche ich nicht bei ihm, sondern eher in seiner Umgebung. Aber wenn es mich anspricht, natürlich denkt man dran. Aber das ist etwas, was mich heute nicht mehr, auf keinen Fall mehr belastet. Kurzfristig ist das schon eine schwere Enttäuschung. Aber ich sage immer, eine Enttäuschung ist eine Befreiung von einer Enttäuschung. Und ich als alter Akademiker, der möchte nicht getäuscht werden.
US Open Sieg, hast du gejubelt, wie es gewonnen hat?
Für mich war es doch quasi die Erfüllung oder die Bestätigung der richtigen Arbeit bei ihm. Das war für mich sonnenklar und der wenn es nach mir geht, das habe ich schon 2016 gesagt, nicht mit einem Grand Slam-Sieg, sondern wahrscheinlich mit 5 bis 10 Grand Slams aufhören können, die Karriere. Aber das war seine Entscheidung, er wollte so und es ist zu akzeptieren, weil das Leben, so schön das für die Zuschauer teilweise wirkt, ist nicht so angenehm, wie man glaubt.
Also das frühe Karriereende hast du dann auch verstanden?
Verstanden habe ich es nicht, aber ich würde sowas akzeptieren. In jeder Hinsicht, das ist seine Entscheidung. Der hat noch ein hoffentlich langes Leben vor sich. Ich glaube, dass sich der über kurz oder lang dann auch irgendwie eine Aufgabe suchen wird, in der er sich wieder verwirklichen kann. Und der Zeitpunkt, wo er aufgehört hat, ist jetzt immer enttäuschend, weil wenn er auf, wenn es ein Grand Slam nicht gewinnst und nicht, wenn es bei den Challengern nicht mehr vorne mitspielen kannst. Aber das war dem Dominik eigentlich nicht wichtig. Der war von klein auf schon sehr selbstbestimmt, was die seine Zielsetzungen anbelangt. Der wollte ein Grand Slam nicht gewinnen, das war wichtiger als die Nummer 1. Und wenn das über so viele Jahre so fix in dem Schell drin ist, kann ich mir ohne weiteres vorstellen, dass das, wenn das erreicht ist, zu so einem Anti-Climax führt.
Ja. Eine Sache, die du auch, weiß nicht, vielleicht korrigierst du mich jetzt, vielleicht sagst du, dass das nicht so ist, aber wo ich jetzt rausgehört hätte sein, was ich über dich gelesen habe, ist, dass du klassisches Mentaltraining nicht unbedingt förderst. Stimmt das so? Und wenn ja, warum?
Was mich stört, ist, erstens bin ich draufgekommen, dass viele von diesen Mentaltrainern und Psychologen im eigenen Leben auch nicht zurechtkommen. Ja, also da ist man oft das Bedürfnis, sich selber zu therapieren. Es ist mir zumindest so vorkommen, dass die einige das brauchen. Es gibt ausgezeichnete Mentaltrainer, bin ich mir sicher. Aber einem Sportler, einen Mentaltrainer aufzuoktroyieren, ist einfach falsch. Ja? Zum einen, weil ich merkt habe, dass die wirklich großen Sportler, und der Boris war zum Beispiel einer davon, dass das eigentlich einer war, von dem die Mentaltrainer und die Psychologen was gelernt haben, weil sich die in Ausnahmezuständen, in Ausnahmesituationen bewährt haben. Für mich eine der einprägendsten Geschichten, was an Boris anbelangt war, den haben sie irgendwann mal gefragt. Da war so ein tolles Turnier, glaube ich, in Köln. Und da war der Boris im Semifinale und wir Semifinale verliert, haben dann Zipf und Beutel, es waren zwei andere Tennisspieler zu der Zeit in Deutschland, zu ihm gesagt, Boris, das ist schon ein super Turnier da. Ja, da sind wir nächstes Jahr wieder da. Und der Boris hat zu ihm gesagt, na, das geht nicht, weil nächstes Jahr um die gleiche Zeit ist das Masters in New York und da spiele ich mit. Haben die gesagt, das ist ein Trottel. Und der war im Jahr darauf im Finale gegen Lendl beim Masters in New York. Das meiste mentale Training wird letztendlich von guten Trainern am Platz abgedeckt, wo man Leuten eben sukzessive, immer in kleinen Portionen, den Druck erhöht. Ja, im Sport sehr leicht, weil wenn du einen sehr müde machst und dann noch schwierige Dinge von ihm verlangst, sind die natürlich unter extremem Stress. Und wenn du das lang genug gut machst, lernen die damit perfekt umzugehen.
Verweichlichen dadurch vielleicht auch Sportler heutzutage durch diesen Zugang? Deiner Meinung nach?
Grundsätzlich sind die Leute heute verweichlichter als früher. Ja, das ist ja nicht alles schlechter. Ja, sonst sagst du, du bist der Ewiggestrige. Aber im Sport geht es einfach nicht anders. Wenn ich mir anschaue, dass ein Freund von mir, der spielt ein paar Fußball und die Mütter verabreden sich schon am Vormittag, wenn sie wissen, am Nachmittag regnet, dass das Training abgesagt wird oder sie gehen in die Halle. Wie soll ich da zu einem Erfolg kommen, wenn die anderen das Tag ein, Tag ausmachen? Mhm. Umgang mit Hitze jetzt zum Beispiel, ja. Da gibt es Mütter, die rennen während den Matches mit dem Trinkflaschel über den Platz und bringen dem Kind was zu trinken. Ja. Ich habe nichts dagegen, dass die Kinder was trinken, aber die sollen sie sich selber holen oder im Vorhinein mitnehmen. Das gehört ihnen beigebracht und nicht der Druck entschärft, sondern der Druck wird eigentlich für mich immer erhöht und dann wird der Umgang mit dem Druck irgendwann einmal ganz gut funktionieren. Und bei Sportlern ist es auch so. Also ich muss schon sagen, dass die Sportler im Umgang mit Widrigkeiten früher im Großen und Ganzen schon stabiler und widerstandsfähiger waren. Ein Muster zum Beispiel, ja. Der Tom und ich, wir waren jetzt nie große Freunde. Ich liebe ihn heute und ich schätze ihn sehr, damals schon und heute noch mehr, wie der seinen Weg gegangen ist. Aber das sind Leute, die sich damals durchgesetzt haben und wie der Schmerzen ausgehalten hat, war für damalige Verhältnisse schon außergewöhnlich. Ja. Ein Lendl, ein Jim Courier, wie die damals trainiert haben, nicht ständig mit zwei Physiotherapeuten an der Seite, einem Ernährungsberater und einem Mentalcoach und zwei Agenten und einem Koch, das ist heute teilweise für mich. Also eigentlich ist es schon ad absurdum geführt.
Du hast ja auch 4 Töchter. Wie handhabst du das bei denen? Erhöhst du den Druck auf die auch sukzessive, um sie abzuhärten und stärker zu machen?
Ja, also ich abhärten. Das Druck aus, das klingt doch immer so scheußlich. Im Endeffekt ist Konsequenz. Konsequenz ist jetzt nicht so negativ behaftet wie Druck ausüben. Aber wenn meine Kinder was wollten, haben sie erst einmal was dafür tun müssen. Das kriegen sie. Und wenn sie es begonnen, haben sie es fertig machen müssen. Und ich habe 4 Töchter, die sind 4, alle in unterschiedlichen Berufen. Ja, meines Erachtens alle relativ erfolgreich und zufrieden. Bei den eigenen Kindern ist mir der soziale Aspekt dann auch noch immer sehr, sehr wichtig gewesen, weil es dann nicht nur um den Erfolg geht, sondern da geht es auch, wie gesagt, wie du richtig gesagt hast vorher, ums Glücklichsein, Aufgabe eines Vaters. Es ist jetzt nicht nur für die Berufsausbildung zu sorgen, sondern das ist im Endeffekt eine Charakterbildung und für mich die Fähigkeiten zu entwickeln, wie man im täglichen Umgang mit anderen Menschen sich verhält.
Was fehlt in Österreich aktuell, um mehr Tennisspieler an der Spitze rauszubringen? Weil daran fehlt es. Lili Tager zum Beispiel wird ja auch in Italien ausgebildet.
Die wird jetzt in Italien ausgebildet. Das finde ich auch eine sehr, sehr kluge Entscheidung von ihr. So Spieler wie den Skofmuster, Antonin Schaller, Kubek, Melzer, in jüngster Vergangenheit also auch vor allem den Dominik, die werden nicht am Fließband produziert und sind eigentlich immer in Privatinitiativen entstanden. Wenig über die Verbände. Aber wenn ich grundsätzlich in Österreich was ändern würde, dann wäre es für mich die Stellung des Sports, ja, und zwar alle Sportarten in Österreich zählt in erster Linie Fußball und Skifahren. Die wären eigentlich auch jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch was schulische Dinge anbelangt, gut unterstützt. Und eine wesentliche Sache ist sicher der Ausbau der Sportstätten. Wenn Sie in Österreich, wenn Sie nach England fährst oder Amerika, das sind überall Public Courts, wo die Leute halt unentgeltlich Tennis spielen könnten. Ein Mangel an Möglichkeiten, seinen Beruf auszuüben und nachzugehen, ist natürlich ein logisches Ergebnis, dass die nicht sonderlich weit kommen.
Was ist am Ende wichtiger, einen Champion rauszubringen oder eine Beziehung zu den wichtigsten Menschen?
Also ich hoffe mal, dass sich das jetzt nicht im Wege steht. Aber wenn ich eine Beziehung opfern müsste, um einen Champion zu machen, würde ich auf den Champion verzichten.
Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Zum Abschluss gibt es immer einen kurzen Eintrag ins Gästebuch der Riesen. Dann einmal kurz lächeln.
Ich wünsche euch annähernd so viel Glück in eurem Leben, wie ich es hatte.
Ich finde das wunderbar, das beschreibt auch dich perfekt und vor allem das viele Glück, das du hattest und das großartige Leben. Herzlichen Dank.
Mein Vater hat immer gesagt, weißt du, du kannst fleißig sein, gescheit und alles, ohne Glück wird es auch nicht richtig rundlaufen.
Das hat uns sehr gefreut und wir zwei sind jetzt fertig mit unserer Riesenradfahrt. Dankeschön.
Ich danke, war sehr schön.
Und danke auch an Sie, meine Damen und Herren, dass Sie heute wieder mit dabei waren im Wiener Riesenrad. Bis zum nächsten Mal.